Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 65. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute ganz viel über Amerika. Und das am Vortag einer einwöchigen Reise nach New York, die ich morgen antrete. Wir vergleichen in dieser Folge zwei Dystopien miteinander. The Last of Us, eine der gefeierten und auch erfolgreichsten Serien des Jahres 2023, kehrt zurück. Staffel 2 läuft bei Sky und wow, ist sie so gut wie die erste? Eine USA-Dystopie ganz anderer Art, ohne Pilze, Zombies und Freischärlerhorden, ist die Serie The Handmaid's Tale nach dem visionären Roman Der Report der Magd von Margaret Atwood von 1985. 2017 schon ist diese Serie gestartet und sie geht nun mit Staffel 6 bei Magenta TV zu Ende. Wir ziehen ein Fazit. Ebenfalls mit amerikanischer Kultur, nämlich mit dem Filmemachen in Hollywood, beschäftigt sich die Komödienserie The Studio bei Apple. Am Ende können wir dann ganz groß gedachte US-Comedy mit sehr klein arrangiertem französischen Humor vergleichen. Klein in jeder Hinsicht ist nämlich die Serie eingelocht in der Arte Mediathek. Da geht es in sehr kurzen Episoden um Minigolf und was uns diese Sportart über den Menschen verrät. Hallo, lieber Jan.
Lieber Erik.
Eine hypothetische Frage zu Anfang. Vor der ersten Amtszeit von Donald Trump, der ist ja 2016 gewählt worden, und logischerweise auch vor Corona, das ging 2020 los, welche Dystopie hättest du denn für wahrscheinlicher gehalten? Die von The Last of Us oder die von The Handmaid's Tale?
Okay, bei The Last of Us, da fahren wir ja gleich in der ersten Folge der ersten Staffel, dass Pilze eigentlich gar nicht dazu geeignet sind, auf den Menschen überzuspringen, also keine Gefahr so über Fußpilze hinaus für uns darstellen. Ich glaube, dass ohne dass ich mir jemals darüber Gedanken gemacht hätte.
Fliegenpilz sollte man, glaube ich, auch nicht essen.
Nee, also genau, wenn man aber so, sie können dich nicht befallen. Und das war, glaube ich, ohne dass ich mir darüber jemals Gedanken gemacht hätte, auch immer Teil meiner Herangehensweise an Pilze. Deswegen, ich finde, die ist einfach Quatsch, die Serie. Und deswegen, es darf sie auch sein. Dieses The Handmaid's Tale ist schon eine andere Geschichte. Die ist ja auch basiert auf dem Roman. Das heißt, ist glaube ich, in der Reagan-Ära entstanden. Ich glaube, das ist damals auch
85,
schon...
85, ne?
85, das sollte damals, glaube ich, auch schon ein Kommentar sein, ein bisschen auf die Entwicklung in den USA, so hin zu einem neuen reaktionären Konservatismus. Deswegen, es ist natürlich dieser faschistische Gottesstaat, der da aufgebaut wird, der ist natürlich ganz schön radikal. Trotzdem finde ich ihn jetzt deutlich realistischer, als ich ihn damals gefunden hätte. Ja. Also ich hätte es beides als komplette Märchen dargestellt. Da will ich irgendwie nicht so ein visionäres Potenzial in mich reinlegen, das ich nicht habe.
Ja, wahrscheinlich ist der Faschismus die größere Gefahr als die Endzeit-Pandemie. Wir haben ja auch in Corona gelernt, dass ein Virus eigentlich nie so komplett tödlich sein darf, sonst ist er nicht so erfolgreich, sonst verbreitet er sich nicht so stark. Also diese ganzen Endzeit-Serien, wo kaum noch jemand lebt,
ja.
Das ist dann vielleicht doch, keine Ahnung, aber wer weiß.
So wir doof wissen, sind die nicht.
Wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Wir fangen mal mit unserer ersten Dystopie an. The Last of Us war ja 2023, wenn ich mich recht erinnere, meine Lieblingsserie des Jahres. Bei dir war es so, ich weiß gar nicht, du hast, glaube ich, noch nicht mal zu Ende geguckt. Ne?
Ich habe es noch, ich glaube doch, die erste Staffel habe ich zu Ende geguckt. Also ich war beileibe nicht so ein Fan wie du.
Ja.
Das war, und das, obwohl ich eigentlich mit so Endzeit-Serien gut umgehen kann. Also ich habe von The Walking Dead einiges gesehen, nicht alles natürlich.
Hast länger durchgehalten
als
Staffel 5 oder 6.
Nee, mittlerweile ist, glaube ich, bei Staffel 423, die ist immer noch am Laufen.
Es gibt jetzt diese Sequels. Ne?
Ein nach dem anderen. So. Ja. Von daher, ich hatte da immer meine Probleme mit, habe aber trotzdem deine und eure Punkte verstanden, was an dieser Serie gut ist.
Ja.
Von daher, erzähl mal was an der neuen
Hält. Es geht jetzt wieder los, ab Montag, 14. April bei Sky und Wow. Gibt es 7 neue Folgen. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 9. Sind 50 bis 60 Minuten lang und natürlich lässt sich HBO bzw. Sky eines seiner besten Pferde im Stall nur im Wochenrhythmus vom Stapel. Wer die Serie kennt, also die erste Staffel, das dürften einige von euch sein, sie beruht auf dem PlayStation-Spiel The Last of Us. Ja, es ist erzählt aus einem postapokalyptischen Amerika, wo eine, du hast es ja schon in unserem Eingangsgespräch erwähnt, ja, eine Pilzinfektion, die Menschen, ja, oder große Teile der Menschheit in Zombies, zombiehafte Wesen verwandelt hat. Und letztendlich ist die Serie in der ersten Staffel auf jeden Fall ein Roadtrip, weil es gibt zwei Hauptcharaktere, das sind Joel, gespielt von Pedro Pascal, und Ellie, gespielt von Bella Ramsey, also das ist so ein 14-, 15-jähriges Mädchen, und die versuchen ja von einer Stadt, die unter so einer Art Militärregierung ist, es gibt so sichere Zonen, sicher in Anführungszeichen, weil das irgendwie das Militär da sehr brutal herrscht, müssen sie sich durchschlagen zu einem, ja, in einem Überlandtrip zu einem Ort, wo sie ja Heilung, Erlösung erfahren wollen. Und das endet da, die erste Staffel. Und in der zweiten Staffel sind die beiden dann in einer anderen sicheren Stadt, Jackson, Wyoming, am Anfang, wo sie sich nach den Ereignissen der ersten Staffel zurückgezogen haben. Und da geht dann praktisch eine neue Erzählung los. Da gibt es auch wieder einen Roadtrip. Wir wollen gar nicht zu viel erzählen, was da alles passiert. Aber man kann sagen, es gibt zwei Spiele von PlayStation 1 und 2. Und die zweite Staffel, ich habe mir extra mal, weil ich ja, wir sind ja beide nicht Gamer, ich habe mir extra mal eine Zusammenfassung des Spiels angeguckt auf YouTube. Ja, die erzählen einfach das zweite Spiel nach. Und weil das ein Spiel ist, was als visionär gilt, weil das sehr, sehr erzählerisch ist, es gab es wohl vorher nicht so stark erzählerische Character-Driven Games, ja, ist man da auch so ein bisschen festgelegt. Oder zumindest die Serienmacher, von denen ja einer, Neil Druckmann, auch einer der Spieleerfinder ist, die sind sozusagen ganz schön festgelegt, was da passiert in der Serie.
Und das ist dann auch ein Unterschied zur Serie, die wir gleich besprechen, Handmaid's Tale, die halt auf einer Geschichte basiert, die in der ersten Staffel noch sehr, sehr präzise nacherzählt wird, und danach meandert das ein bisschen durch die Möglichkeitsräume dieser Geschichte von Margaret Atwood. Und hier ist es, das hält sich, ohne dass wir es jetzt beide wissen, wohl sehr, sehr stark an das Spielkonzept. Und ich finde, eigentlich will ich nicht korrigieren, aber du hast noch vergessen zu sagen, oder vielleicht hatten wir es damals auch erwähnt und das ist allgemein bekannt, aber dieses Mädchen ist nicht nur mit ihm unterwegs und sucht Heilung, sondern sie ist womöglich immun, weil sie schon als bekanntermaßen einziges Wesen infiziert wurde, aber nicht selbst zum Pilz geworden ist. Und deswegen,
genau. Deswegen ist sie so wichtig, ja. Und deswegen soll sie zu einem Ort gebracht werden, wo sie vielleicht aus ihr ein Serum entwickelt werden.
Genau, und die erste Staffel endete mit einer Lüge und sie beginnt wieder mit einer Lüge, nämlich ich weiß nicht, wie viel man jetzt davon erzählen sollte und darf, aber ihr Ziehvater jetzt sozusagen, also ihr Stiefvater, ganz toll gespielt von Pedro, wie er eigentlich fast alles spielt so.
Ja. Ich finde ja, also Pedro Pascal ist eigentlich der John Wayne unserer Zeit. Das ist so ein Typ, der macht nicht viele Worte, der spielt nicht groß auf, aber er hat eine wahnsinnige Aura und ist ein unglaublicher Sympathieträger.
Ja, und er bricht den Heroismus auf eine sehr interessante Art. Also hat er schon beim Game of Thrones gemacht, das macht er hier auch. Also er hat eine ganz eigene Art, den Heroismus zu spielen, und er fällt am Ende der ersten Staffel eine Entscheidung, die für die ganze Menschheit von Bedeutung ist, und lässt seine Tochter darüber im Unklaren. Und dann am Anfang der zweiten Staffel ist es nochmal so, dass sie ihm diese Frage stellt, so ob er ihr die Wahrheit gesagt hat, und er wiederholt diese Lüge. Und ich glaube, darin liegt auch schon einiges davon begründet, dass es zu knirschen anfängt zwischen diesen beiden in der zweiten Staffel. Und es auch so ein paar Plot-Twists gibt, die man so nicht erwarten durfte. Es ist und bleibt eine Dystopie-Serie, die sehr, sehr gut auf den Punkt kommt, die sehr präzise gefilmt ist, die ihr Setting sehr, sehr liebevoll und gewissenhaft durchdekliniert, die allen Charakteren eine Funktion gibt, die wichtig ist fürs Gesamtgeschehen, die aber, da fängt dann meine Kritik, also die, da beginnt meine Kritik, sich zu stark an diesen, an den klassischen Erzählstrukturen von Game of Thrones oder The Walking Dead orientiert. Mhm. Die, wir erleben hier tatsächlich, das ist fast schon eine 1:1 Kopie auf The Walking Dead, dass sie halt so ein Refugium aufbauen, in dem es halt, in dem werden soziale Strukturen errichtet, diese sozialen Strukturen kollidieren mit dem Mensch, der des Menschen Wolf ist und so weiter. Also das sind alles Geschichten, die habe ich schon mal gehört. Und das ist hier bei The Last of Us einfach echt anspruchsvoller umgesetzt, aber es ist trotzdem ein bisschen redundant. Deswegen habe ich wieder wie in der ersten Staffel komme ich nicht so richtig rein in die Serie.
Also ich finde, ich hatte mit der zweiten Staffel nun auch etwas Probleme, muss ich sagen. Ich finde sie nicht mehr so stark wie die erste Staffel und ich fand es ganz interessant, dass ich mal einen Mailverkehr hatte mit einem jungen Menschen, der die Spiele ziemlich gut kennt und er sagte, weil ich habe gesagt, also hier in der zweiten Staffel, es gibt da auch wunderbare Momente, sie sieht teilweise toll aus, es gibt eine Folge, über die ich vielleicht gleich nochmal was sagen will, die finde ich auch wieder ganz, ganz großartig, aber ich hatte hier auch so ein bisschen The Walking Dead Vibes und das sage ich als jemand, der die ersten 3-4 Staffeln von The Walking Dead eigentlich sehr stark fand, aber bei The Walking Dead erkennt man natürlich eine gewisse Formelhaftigkeit. Mhm. Also man konnte praktisch die Uhr danach stellen. Also zweimal pro Folge muss es einen Zombie-Kontakt geben und dann gibt es eine Action-Szene, eine blutige Metzel-Szene und so. Und das hatte ich jetzt dieses Mal bei The Last of Us auch so ein bisschen. Bei der ersten Staffel fand ich, da konnte immer alles passieren. Es war vor allem eine Beziehungsserie. Dieser Roadtrip von diesem Ziehvater und dem halbwüchsigen Mädchen. Man muss ja dazu sagen, der Joel hat ja seine echte Tochter verloren am Anfang der Zombie-Apokalypse. Und auf diesem Roadtrip, da konnte alles passieren. Das waren teilweise ganz ruhige Folgen, wo fast nur Dialog und Vater-Tochter Kontakt war und ein bisschen wunderbare Landschaft und interessante Dinge. Und es konnten aber auch auf einmal unfassbare Metzelszenen und CGI-Bombastgeschichten passieren. Das war aber nicht vorhersehbar. Und in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, ah ja, okay, jetzt ist so und so viel Zeit vergangen, jetzt muss wieder irgendwie eine große Action-Szene kommen, eine Metzel-Szene und so weiter. Und
die dann auch über Jumpscares funktioniert ganz oft. Das ist teilweise, also so wie es halt einfach in diesem Genre passiert. Sie kommen in irgendwie, wer auch immer, in irgendein verlassenes Gebäude, das ist halt angemessen runtergeranzt, hergerichtet worden von den Kostümen und Setbildern. Und irgendwann kommt dann halt aus dem Nichts so, bam, springt halt ein Pilz da rein oder imitiert irgendwelche Geräusche oder sie bricht irgendwie durch den Boden. Das ist dann einfach echt ein bisschen stark auf Wirkung gebürstet und ich habe das Gefühl, das hat diese Serie eigentlich nicht nötig, weil sie
hat sie nicht nötig, genau. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf diesen Mailverkehr.
Ah ja, sorry.
Der junge Mensch, der die Spiele gut kennt, meinte, ja, das zweite Spiel ist ganz klar actionorientierter und anstrengender, hat er geschrieben. Mhm. Also sprich, man hat im zweiten Spiel anscheinend ein bisschen weniger Charakter gemacht, wofür das erste ja berühmt war und ein bisschen mehr auf Action und sowas. Und dann, was ich aber auch noch faszinierend fand, und das hat für mich dann mein Urteil wieder abgemildert, wenn man sich auf YouTube, also jetzt als Nicht-Gamer wie wir, eine Zusammenfassung des zweiten Spiels anguckt, sieht man, dass sie wirklich die Serie 1:1 dem Spiel nachempfunden haben, bis hin zu den Charakteren. Es gibt zum Beispiel, es gibt diese Figur von Jesse, das ist so ein junger, asiatisch aussehender Amerikaner, der so ein bisschen der Young Strong Man ist und so. Der sieht in dem Spiel, und das Spiel war ja halt zuerst da, der sieht 1:1 aus wie der Schauspieler. Ja. Der Schauspieler ist ja dieser Typ aus diesem Beef, ne? der diesen Loser...
Ja.
Bruder ja. oder Cousin da gespielt hat, habe ich dann später erst gesehen. Aber also man hat sich schon sehr, sehr eng an dem Spiel orientiert. Und wenn das zweite Spiel eben diese Story erzählt, die es erzählt, und man hat schon einfach immer mal irgendwann mal diese Entscheidung getroffen, dass die Serie dem Spiel folgt, dann ist es eben so.
Dann ist es so, ja klar. Sind vielleicht manchmal ja auch lizenzrechtliche Fragen und so weiter, ne? Dass halt die Spielprogrammierenden, dass die damit mit einwirken, dass
ja,
die
vor allem, wenn das auch einer der Serienmacher ist.
Genau.
Die hängen ja ganz dicht da dran.
Ne? Deswegen ist da, vielleicht steckt da ein Konzept dahinter, ist auch alles okay. Also es ist ja, ich meine, der Erfolg gibt dem ja auch recht. So, es ist, die erste Staffel ist hervorragend gelaufen, es hat wirklich überall, hat ich glaube, fast ausschließlich gute Kritiken bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es nennenswerte Medien gab, die das wirklich in die Tonne getreten haben.
Es waren die ersten 6 Folgen haben kurz nach Start 30 Millionen Leute gesehen. Es gab 24 Emmy-Nominierungen. Nicht ganz so viele Sieger, aber zum Beispiel Nick Offerman aus dieser Folge mit dem schwulen Liebespaar, die ja ganz berühmt ist, hatten wir schon öfter hier im Podcast,
ja,
hat einen bekommen. Oder auch Storm Reid, die junge schwarze Schauspielerin aus dieser Einkaufszentrumsfolge.
Ja.
Also die wurde schon sowohl kommerziell als auch von den Kritiken sehr, sehr gut besprochen. Also
weil es eben auch eine ganz tolle Coming-of-Age-Geschichte ist. Ne? Ja. Also wir erleben ja auch dieses Mädchen, wie sie zur Frau wird, fängt an mit 14, geht jetzt auf die 20 zu und kriegt auch Love-Affairs und so weiter. Also es ist halt, die entwickelt sich einfach und der gucken wir live innerhalb der Apokalypse zu. Und das ist halt so, ich bin auch einfach ein bisschen so ein Erbsenzähler, aber ich finde, in so einer Apokalypse müsste eigentlich nicht nur die Kulisse verranzen, sondern auch die Leute. Und die Leute, die man hier sieht, die haben alle schon verblüffend heile, frische und saubere Klamotten, / Frisuren, / Haut.
Ja.
Und das ist
die einfach... Die sind schon noch geschminkt, die Frauen, ne?
Genau, die sind schon auch immer noch geschminkt, ja, ja. Und die Typen sind auch immer noch rasiert. Und ich frage mich immer so, ey Leute, wie macht ihr das eigentlich? Ihr seid unter einer dauerhaften, innerhalb einer extrem Mangelwirtschaft unter Dauerbedrohung des schlimmsten Todesfalls, den man sich vorstellen kann. Und trotzdem gebt ihr echt nochmal auf euch Acht, und zwar alle. Du siehst halt, und wenn da jemand irgendwie verwildert, dann ist das seine Rollenzuschreibung und sowas. Und das ist halt einfach, das ist so Bullshit-Fernsehen, das verstehe ich immer nicht. Warum gebt ihr euch mit sowas so wenig Mühe, wenn ihr euch mit allem anderen so viel Mühe gibt?
Ich glaube, die Zahl der Menschen, und das sind wahrscheinlich vor allem junge Menschen oder auch sehr junge Menschen, denen das viel wichtiger ist, dass die Leute in den Serien und Filmen, die sie mögen, gut aussehen, ist sehr, sehr viel höher, die Zahl dieser Menschen, als die der Erbsenzähler wie du und ich, die sagen, ja, aber das ist nicht realistisch,
okay,
dass man
ja,
so gut aussieht in der
das
Serie.
Mag sein. Ich glaube aber, dass da in der Gen X bis Boomer, dass es da genauso viele Leute gibt, die einfach echt gerne schöne Menschen am Bildschirm sehen. Das ist auch okay, aber ich als Kritiker finde ich es kritikwürdig. So, aber es ist so, es ist Erbsenzählerei. Ich weiß, ich mache das manchmal ganz gerne, ich kann es mir manchmal auch sparen. Es macht die Serie definitiv nicht schlechter, es macht sie halt einfach nur ein bisschen weniger schlüssig.
Es ist auf jeden Fall mehr als die erste Serie, die erste Staffel. Die erste Staffel habe ich ja tatsächlich zweimal gesehen, weil ich habe sie im letzten Jahr nochmal wiedergeguckt. Ja gut, das liegt manchmal daran, dass man halt mit einem lieben Menschen sagt, hey komm, wir gucken uns diese Serie nochmal an. Aber ich komme tatsächlich, ich hab mal überlegt, ich komme wahrscheinlich auf keine 10 oder auf jeden Fall auf keine 15 Serienstaffeln, die ich zweimal gesehen habe.
Mhm.
Also sowas wie okay, True Detective, erste Staffel oder so, habe ich mir zweimal angeguckt.
Damit man mal ein bisschen was versteht bei einem zweiten Anlauf.
Aber The Last of Us gehört auch zu den Serien, wo ich mir die erste Staffel nochmal anguckt habe. Und die ist wirklich, das ist schon wirklich meisterhaft. Und bei der zweiten Staffel, es ist übrigens schon eine dritte Staffel bestellt, für die es dann keine Spielevorlage gibt mehr. Also der Spielehersteller, die werden natürlich gefragt, hier, wann kommt denn mal euer drittes Spiel und so. Und die Spieleschmiede, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die haben gesagt so, ja, mal gucken, kann sein, muss nicht sein. Also es geht jetzt wahrscheinlich so in die George R. R. Martin-Ecke, Game of Thrones, wir machen weiter Fernsehen.
Wir machen
ob du jetzt mit deinen Romanen oder den Spielen hinterherkommst, das ist dann egal.
Ja, ne? Es ist natürlich eine Gefahr, dass es sich dann totläuft. Damit würden wir dann, wenn jetzt hierzu nicht mehr viel zu sagen ist, auch zu The Handmaid's Tale kommen.
Zwei Sachen habe ich noch.
Zwei Sachen hast du noch.
Einmal... Das ist ein sogenanntes Fun Fact. Diese Stadt Jackson, Wyoming, diese sichere Stadt, wo sie am Anfang sind.
Mhm.
Hast du mal geguckt, ob es die gibt?
Also ich weiß, ich glaube zu wissen, dass es ungefähr 25 Jacksonvilles in den USA gibt.
Jackson heißt es.
Ja.
Jackson,
ja, ja.
Wyoming gibt es tatsächlich, ist eine 10.000 Seelenstadt. Ich habe ein Bild davon gesehen und die sieht wirklich genauso aus wie die Stadt. Also liegt auch in so einem Talkessel, liegt auch meistens Schnee.
Mhm.
Und der bekannteste Bewohner von Jackson, Wyoming, oder die bekanntesten Bewohner sind Harrison Ford und Calista Flockhart.
Ah, was?
Die haben nämlich ihre Ranch dort.
Ist das die von Buffy oder nee?
Nee,
ist Calista
von hier Ally McBeal.
Ally McBeal,
sind doch verheiratet.
Stimmt. Ja.
Genau.
Ja, ja.
Ja, das ist ein Fun Fact. Und dann wollte ich nochmal hinweisen, dass es in der zweiten Staffel eine wunderbare Folge gibt. Das ist die vorletzte, die sechste. Das ist eine Rückblickfolge auf verschiedene Geburtstage von Ellie, wo so ein bisschen der Entfremdungsprozess im Zuge ihres Erwachsenwerdens, also die Folge spielt immer, die Episoden spielen immer an ihrem Geburtstag, sie wird 15, 16, 17 oder 19. Und das ist wirklich wieder eine Folge, die die alte The Last of Us Magie 100% zurückbringt. Also wenn ihr ein bisschen enttäuscht seid und sagt, ach nee und so, schaut euch wenigstens diese Folge an. Die kann man auch fast als Standalone-Folge alleine gucken. Vielleicht hast du ja auch noch Lust, die zu gucken.
Ich glaub, vielleicht habe ich auch noch Lust. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit gekommen bislang. Also ich habe einen Überblick gewonnen, aber wer weiß. Vielleicht gibt es den Moment.
Also ich war nicht richtig enttäuscht, aber weil meine Erwartungen so sehr, sehr hoch waren, ein bisschen ernüchtert von der zweiten Staffel. Trotzdem hat die wieder großartige Schauwerte. Sie hat tolle schauspielerische Auftritte und wer auf Zombie-Pilz-Action steht, der kriegt das nirgendwo wohl besser gefilmt und aufwendiger. Also ich meine, dadurch, dass das Game of Thrones mit den großen Schlachtenfolgen haben wir ja nicht mehr, da ist das schon jetzt irgendwie schon der Ersatz dafür.
Pilz-Action ist schon mal ein guter Begriff, vielleicht findet er Eingang bei Wikipedia. Wir befassen uns jetzt mit The Handmaid's Tale, die mit der 6. Staffel ins Finale geht, das heißt.
Ich habe übrigens gesagt, bei Magenta, ich habe nochmal geschaut, weil es haben ja nicht so viele Leute Magenta, Staffeln 1 bis 5 sind in der Amazon Prime Video Flatrate enthalten.
In der Flatrate mittlerweile, ja. Okay, ja, alles klar. Und das ist, ich meine, klar, wer hat Magenta, obwohl ich glaube, alle Leute, die einen bestimmten Telekom-Vertrag haben, haben das. Also es muss schon ein Premium-Vertrag sein, kriegst du nicht, sobald du da irgendwie einmal in den Laden ein- und ausgehst, aber wahrscheinlich haben gar nicht so wenig Leute Magenta TV.
Ich habe es tatsächlich, aber auch um Fernsehen zu gucken. Also es ist sozusagen mein Fernsehportal.
Siehst du?
Und das Schöne dabei ist, dass man praktisch diese ganzen Magenta Plus heißt es, glaube ich, den eigenen Content, die eigenen Serien und sowas, die sie da sich lizenziert haben lassen. Eigene Sachen machen sie, glaube ich, nicht mehr. Die hast du dann halt mit dabei. Ne?
Na dann, also The Handmaid's Tale ist ja auch keine Eigenproduktion. Wir begleiten darin jetzt achtmal so klassische Serienlänge. Elizabeth Moss, aka June, aka Offred, dabei, wie sie so als renitente Gebärmaschine durch dieses retro-futuristisch-dystopische Gilead, das letzte Mal, dass ich aka sage, USA stromert, wohin sie so mit der Witwe ihres führenden Herren, gespielt von Yvonne Strahovski, und zwei Babys zurückkehrt. Also beide haben ein kleines Baby.
Aber Jan, müssen wir nicht erstmal sagen, worum es überhaupt also es gibt vielleicht immer noch ein paar Leute, die nicht wissen, was The Handmaid's Tale eigentlich erzählt.
Das kann ich auch nochmal kurz machen. Ja, das
solltest du.
Wahrscheinlich gibt es sogar richtig viele. Also es geht um dieses Gilead ist ein in der Zukunft befindliches oder Vergangenheit, je nach Perspektive, Land, in dem so ein faschistoide Gotteskrieger die Herrschaft übernommen haben und Frauen dazu versklaven, als Gebärmaschinen zu dienen, weil es vorher eine Apokalypse oder irgendeine Naturkatastrophe gab, die aber gar nicht so ganz genau spezifiziert wird.
Ich glaube, es gab einfach, also das Gilead ist ja sozusagen der Nachfolgestaat der USA.
Ja.
Es ist auf dem Gebiet der USA. Es gibt sogar noch zwei Staaten, Hawaii und Alaska, die sich als USA sozusagen gerettet haben. Der Rest ist Gilead geworden und ich glaube, es war Ergebnis einer Revolution.
Ach so, ich dachte, das war, also Ursprung dieser Revolution war dann auf jeden Fall so Klimawandel oder Naturkatastrophen bedingte Unfruchtbarkeit der meisten Frauen
in den
USA und was dann alles, ich glaube, darauf ist alles aufgebaut und weil die meisten Frauen halt keine Kinder mehr kriegen konnten, wurden die wenigen Frauen, die es noch gab, also die wenigen fortpflanzungsfähigen Frauen, wurden dann zu Mägden versklavt, die halt an zeugungsfähige Männer weitergereicht wurden, um dem Land Kinder zu gebären. Also es waren tatsächlich gewissermaßen lebende Brutkästen. Und
diese Männer gehören meistens zur herrschenden Kaste, also zur Oberschicht,
genau.
Zu den Regierenden.
Ja, haben dann Frauen, die eben oftmals selber keine Kinder kriegen können, wie zum Beispiel diese Witwe von dem Herren von, der dann Fred heißt, also die Frauen hießen dann oft Fred, so es wurden halt tatsächlich zum Anhängsel ihrer Familien. Und wir haben jetzt in den ersten 5 Folgen haben wir vor allem diese June dabei begleitet, wie sie versucht, gegen dieses System aufzubegehren. Also in den ersten 2 Folgen, in den ersten 2 Staffeln sieht man, wie es so beginnt, wie sie anfängt, erste Renitenzen zu entwickeln, wie es erste Allianzen gibt und so weiter. Es gibt im Norden immer das Land Kanada, das einerseits als Refugium dient, andererseits aber auch beginnt diesen Gilead Stress zu machen. Also es gibt halt nationalstaatliche Konflikte und so weiter, die immer so als Pole des alten liberalen Amerikas und jetzt des neuen Faschistoiden. Und jetzt in der 5. Staffel, in der 6. Staffel erweist sich allerdings auch Kanada nicht mehr als das sichere Refugium, das es vorher war, weil da halt auch langsam so eine flüchtlingskritische Stimmung entsteht, wie sie halt jetzt in den USA ja gang und gäbe ist. Und aus diesem System fliehen dann halt einerseits die June und andererseits die Witwe ihres früheren Herrn, beide mit einem kleinen Kind vorm Bauch. Also interessanterweise hat auch die Serena, heißt sie, ein Kind bekommen, obwohl sie halt eigentlich dazu nicht in der Lage gewesen sein sollte, und setzen jetzt also weiter im Süden, im Gilead, ehemals die USA, ihren Kampf fort. Und das Ganze läuft, man merkt es relativ früh, auf so eine Art Endkampf gegen das faschistische System dort hinaus. Und es war vorher immer so, dass das Imperium hat immer wieder zurückgeschlagen. Also es gab immer wieder Einbrüche, diese Gegenbewegung hatte Erfolge und sowas, aber dieses vor allem von weißen Männern getragene System hat halt immer wieder die Vormacht behauptet. Und jetzt bewegen wir uns also langsam aufs Finale zu, und das wird interessant.
Also ich muss ja sagen, dass ich die erste Staffel nur komplett gesehen habe, und danach habe ich nur mal ab und zu reingeschaut in die Serie. Lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie das nicht gut fand. Die erste Staffel ist ein wirkliches Meisterwerk, muss man wirklich sagen. Also die hat ja auch damals einen Emmy für die beste Dramaserie gewonnen. Es kommt ja von Hulu in Amerika. Das war damals 2018 wahrscheinlich die erste Serie eines Streaming-Dienstes, die den Primetime Emmy Award als beste Dramaserie gewonnen hat. Elizabeth Moss hat den Emmy als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Und es ist ja lustigerweise bei Arte in der Mediathek, gibt es ja gerade die Schlöndorff-Verfilmung von 1989.
Ja.
Also der Roman von Margaret Atwood ist sozusagen schon, als er noch relativ frisch war, 1989 schon von dem Oscar-Preisträger, von dem deutschen Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff, ne, hat ja 80 für die Blechtrommel den Oscar bekommen, verfilmt worden.
Hast du es gesehen?
Ja, ich habe das nicht komplett gesehen, weil ich finde es so ein bisschen unerträglich so. Aber ich habe einen kleinen Text drüber geschrieben, und da musste ich es natürlich, um es vergleichen zu können mit der Serie, den Film angucken. Ist super, super prominent besetzt. Also mit Faye Dunaway spielt da diese Rolle von der June.
Ah ja, klar, alt, von der Serena.
Von der Serena. Robert Duvall spielt den Fred. Harold Pinter, der englische Dramatiker, und ich glaube, danach hat er sogar noch Literatur-Nobelpreis bekommen, hat das Drehbuch geschrieben, also, und trotzdem ist das komplett blutleer. Also wenn man das mal vergleicht mit der ersten Staffel der Serie, könnt ihr euch bei Amazon oder bei Magenta angucken, die dich wirklich komplett gefangen nimmt. Du bist in dieser sehr düsteren Welt in Gilead, wo man aufpassen muss, dass man nichts falsch macht, die eine sehr besondere Dystopie ist, irgendwie, finde ich. Also es fängt bei solchen Sachen an, was ich damals so faszinierend fand, wie die Magd geht natürlich auch einkaufen für ihre Herrschaft, und dann ist sie in so einem Supermarkt, wo es halt nur gesunde Sachen gibt. Also in Gilead sind halt irgendwelche Genussmittel wie Schokolade oder ich glaube Kaffee auch, also verboten. Ja, es gibt dann nur so, wo man erstmal sagt, ach, das ist ja mal eine ganz gute Idee in Amerika, wo es irgendwie so alle Leute an einer Zuckerkrankheit gestorben sind, an Adipositas, was weiß ich. Gibt es hier nur noch gesunde Sachen, das ist ja mal eine gute Idee, aber also dieses Mehrdeutige, oder dass auch diese Herrschaft nicht immer böse ist. Sie sind auch teilweise nett. Es gibt viele ambivalente Figuren in The Handmaid's Tale, und trotzdem lugt natürlich zwischen den teilweise guten, in Anführungszeichen, Ideen oder Nettigkeit immer natürlich der Faschismus und das Menschenverachtende hervor, was natürlich dann immer in dieser Zeugungszeremonie wenn der Herr dann über die Magd sozusagen zu den richtigen Zeitpunkten dann in einer Art religiösen Zeremonie, also herfallen kann man gar nicht sagen, also über sie kommt. Es ist natürlich alles komplett menschenverachtend.
Ja, es ist so ein aristokratischer Faschismus so ein bisschen. Der ist so ein bisschen gediegen, der ist ein bisschen elegant. Und diese Zeugungszeremonien erinnern, glaube ich, auch stark daran, wie früher Königskinder gezeugt wurden. Da war es, glaube ich, auch, wenn dieses ganze Sissy-History-Tainment stimmt, dann war da irgendwie der halbe Hofstaat war mit im Schlafzimmer und hat kontrolliert, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
Und das ist realistisch oder ist nur Keentop?
Nee, ich glaube, das ist realistisch. Also okay. Ich glaube, das haben die sich nicht ausgedacht. So, das war damals tatsächlich so, weil das halt ein staatlicher Akt war. Also es war eine staatliche Pflicht. Und hier ist es auch so, dass das Gebären ist nicht mehr eine Privatsache, sondern es ist eine nationale Erhaltungsstrategie und deswegen wird die stark reglementiert und stark kontrolliert. Und das hat diese Serie, glaube ich, nicht nur für Menschen, die sich selber als feministisch bezeichnen, zu einer der schmerzhaftesten gemacht, die ich beim Sehen einer Unterhaltungsserie, glaube ich, jemals empfunden habe. Also es war wirklich, die geht einem so durch Mark und Bein, also insbesondere in der ersten Staffel, dass es kaum zu ertragen war. Also das ist, und vielleicht auch gerade wegen dieser, das ist, ich hatte ja den Begriff schon gesagt, das ist ein bisschen retrofuturistisch. Also so ist es, einerseits spielt es in einer nicht näher spezifizierten Zukunft, die vermutlich nicht allzu weit vorne liegen würde, weil die technischen Errungenschaften und die Klamotten und alles sind halt so mehr oder weniger stehen geblieben, beziehungsweise haben sich nicht mehr fortentwickelt. Die Männer sehen aus wie elegant gekleidete Männer auch heutzutage rumlaufen.
Ja.
Und diese Mägde, und das macht das Ganze natürlich auch zu so einer ikonografischen Serie, tragen diese roten Roben und dazu diese weißen Hauben. Das steht, glaube ich, mittlerweile schon im Museum der Kino- und Fernsehgeschichte, diese Verkleidung.
Ich weiß gerade nicht, obwohl es ja ist ja peinlich, weil ich es ja gesehen habe, ob das in dem Schlöndorff-Film, haben Sie da auch schon die gleichen Gewänder?
Ich habe ihn nicht gesehen, also ich weiß nicht von seiner Existenz.
Vielleicht stammen die sogar auch von der Illustration. Ich weiß nicht, ob es da Illustrationen gab bei dem Edward-Roman oder so.
Ja, oder sie hat es geschrieben.
Es ist auf jeden Fall ikonografisch, dieses Gewand der Magd.
Total, ja. Und es ist aber, nichtsdestotrotz ist es, und jetzt nochmal zurückzukommen, die erste Staffel war toll. Die zweite Staffel hat dann halt langsam aufgebaut, so einen Widerstand zu entwickeln, der sich dann bis zur fünften Staffel immer weiter fortentwickelt hat. Es gab so eine Pendelbewegung, es gab immer wieder so eine Revolution und eine Konterrevolution, all sowas. Und man kann sagen, nach der jetzt in der sechsten Staffel ist es auch definitiv auserzählt und es hat diesem Sujet auch nichts Substanzielles mehr hinzuzufügen. Und es gibt Situationen darin, auch sehr wuchtig inszenierte wie immer, die einfach schon mal da gewesen sind, die wir schon mal gesehen haben in der einen oder anderen Facette, in der einen oder anderen Szenerie. Und das ist alles, es ist nichts Neues mehr, aber es ist trotzdem in sich ein schlüssiger Abschluss der ganzen Serie. Also es ist so, es ist nicht einfach so wie bei Game of Thrones, dass sie nochmal diese super mega duper Endschlacht da oben aufgebaut haben, die dann, als die Schlacht zu Ende ist, noch eine Endschlacht oben drauf packt und so. Das ist es hier nicht. Das gönnt sich nach wie vor seine ruhigen Momente. Und selbst der Climax so in der letzten Folge ist sehr viel weniger aufgeblasen, als man das machen könnte in so einer Serie.
Aber du weißt, es wird ein Sequel geben, ne? Weil Margaret Atwood lebt ja immer noch, die ist Ende 80, glaube ich, mittlerweile. Die hat relativ spät nochmal eine Fortsetzung geschrieben, The Testaments. Und das 15 Jahre nach den Ereignissen von The Handmaid's Tale spielt. Und das soll auch als Serie produziert werden. Es geht also weiter.
Es geht weiter, aber nicht mit dem Cast. Also das, was ich bislang gehört habe, ist, dass der Cast und die Produzierenden hier komplett aussteigen. Das heißt,
also Elizabeth Moss ist raus.
Genau, das wird eine Einheit, glaube ich. Ich meine, sie will sich wahrscheinlich auch selber nicht zumuten, sich nochmal 15 Jahre älter zu machen.
Ich wollte gerade sagen, auch dass sie überhaupt, das ist so eine bekannte Schauspielerin, dass sie 6 Serienstaffeln
spielt,
auch schon außergewöhnlich.
Ja, also es ist so, es kreist ein bisschen um sich selbst, es ist auserzählt, es findet jetzt sein Ende, es ist nach wie vor trotzdem sehr, sehr spannend, ergreifend und es ist natürlich auch einfach hochaktuell.
Ja, so, das stimmt, ne? Allerdings.
Weil
ja.
Ich vermute mal, wenn das 2017 erschienen ist, dass die Planung dafür und alles deutlich, also wenn überhaupt dann so in der beginnenden Nominierungsphase oder Kandidaturphase von Donald Trump entstanden ist, als aber auch noch nicht so wahnsinnig viel über ihn bekannt war, außer dass er halt einfach eine Knalltüte ist, der halt irgendwie, der ein gescheiterter Unternehmer, der es trotzdem irgendwie an die Macht schaffen könnte. was wirklich hinter dieser Figur steckt, das hat sich dann erst, glaube ich, entfaltet, als die Serie schon am Laufen war. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Kommentar ist auf die Situation, in der wir uns befinden.
Nee, aber es ist trotzdem halt natürlich gerade jetzt, wenn man sieht, was in den USA passiert, wie der Staat umgebaut wird, ist es natürlich erschreckend visionär, was dieses Bild von Gilead.
Genau, die Manosphäre hat in den USA, also wo wir ja auch gerade über in Adolescence drüber gesprochen haben, die Manosphäre hat die Macht ergriffen.
Ja.
So, und es ist jetzt, gibt da noch keine Gleichschaltung und so weiter, aber die Manosphäre hat die Macht ergriffen. Und das ist genau das, was in The Handmaid's Tale im Grunde genommen erzählt wird. Und das wird jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass Frauen zu Gebärmaschinen degradiert werden. Das kann ich mir in meinen allerkühnsten Albträumen nicht vorstellen, aber trotzdem ist die Saat gelegt für Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Und das macht die Serie natürlich auf eine ganz andere Art dringlich.
Ich fand ja, in der ersten Staffel gibt es wirklich einen ganz genialen Zug. Und zwar, also du siehst ja am Anfang, wie sie dann in Gefangenschaft gerät und wie sie zur Markt ausgebildet wird, in Anführungszeichen. Und dann lebt sie da in diesem Haushalt ihrer Herren, Herrin und Herr, als Gebärmaschine. Und dann gibt es immer so kurze, pro Folge ein oder zwei kurze Rückblende-Sequenzen, die sind manchmal nur so 2 Minuten oder so, wo sie an ihr altes Leben, ich glaube, sie war, weiß ich was, Lektorin oder irgendwie sowas, also war eine moderne Frau in irgendeiner Stadt, und dann siehst du immer in diesen kurzen Sequenzen, wie sich die Gesellschaft sozusagen verändert, in so kleinen Begegnungen.
Mhm.
Und das ist sensationell gut gemacht, das ist toll geschrieben, und deswegen ist auch diese erste Staffel, also wenn man sich das nicht komplett angucken will, man sagt, oh Gott, jetzt die Serie, da bin ich nie eingestiegen, 6 Staffeln, ach du liebe Zeit, die erste Staffel muss man gesehen haben, das ist wirklich Must-See-TV, und es ist wirklich erstaunlich, dass sie nach dem abgeschlossenen Roman noch 5 Staffeln dazu gedichtet haben, aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, mit ein paar Fans, weil wie gesagt, ich habe nicht so viel gesehen von den anderen Staffeln, habe mir jetzt nochmal von der letzten Staffel eine Folge angeguckt. Aber viele sagen, nein, das hat schon ein gutes Niveau behalten.
Ja, also es hat auf den bekannten Foren ist der Wert immer so ein bisschen abgesackt, so auf Rotten Tomatoes, also kontinuierlich geht die Kurve nach oben, aber es ist kein Absturz, es ist eher ein Abflachen, und es ist tatsächlich immer noch eine hochwertige Serie.
Absolut. Von Hulu und hier eben bei Magenta und die ersten 5 Staffeln bei Amazon Prime in der Flatrate, hochaktuell. Dann verlassen wir jetzt die Dystopien.
Bleiben wir aber in Amerika.
Bleiben in Amerika, aber jetzt kommen wir noch zu 2 Serien, die humoristisch sind, kann man sagen. Und es geht los mit The Studio, startet am 26. oder ist gestartet am 26. März mit einer Doppelfolge bei Apple. Danach gibt es 8 weitere im Wochenrhythmus und so 25 bis 45 lange Folgen, und am 21. Mai ist dann alles vorhanden. Ja, worum geht's in The Studio? Es geht tatsächlich um Hollywood, und zwar um den neuen Studioboss Matt Remick, gespielt von Seth Rogen, der die Serie auch mit seinem Partner Evan Goldberg geschrieben und auch teilweise Regie geführt hat. Dieser Matt Remick ist eigentlich so ein Typ, der ist ja Filmfan, mag Arthouse-Sachen, ist so ein bisschen ein schwacher Charakter, möchte auf jeden Fall gerne beliebt sein bei seinen Mitarbeitern und überhaupt ist so ein bisschen konfliktscheu, und der wird überraschend zum Studioboss von diesem fiktiven Hollywood-Studio erkoren. Jetzt begleitet man den in 8 Folgen durch seinen Job und hat so eine kleine Entourage, so mit Assistentinnen, Assistent und so weiter. Das ist so ein festes Ensemble, und die versuchen halt in jeder Folge ein Problem zu lösen, was rund um das Filmemachen irgendwie entsteht. Wir können vielleicht gleich noch ein paar Beispiele nennen, aber vielleicht sagst du erstmal, wie du so die Serie, ja, wie bist du der so begegnet?
Das ist interessant, es ist eine Anthology-Serie, also sie hat eine bestimmte, die Entourage, du hast die Entourage genannt, und dann gibt es in jeder Folge ein Filmprojekt, das irgendwie von diesem Continental-Studio realisiert werden muss, und ganz am Anfang, als der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, zum Studioboss beziehungsweise zum Hauptproduzenten dieses Studios aufsteigt, so dass zum Imperium von einem Produzenten, der von Bryan Cranston gespielt wird,
gehört. Der Konzernchef. So irgendwas, ja.
So im ersten sollen sie halt irgendwie einen Werbejingle sollen sie in einen Blockbuster verwandeln.
Nee, sie sollen eine Marke, also das spielt ja so ein bisschen auf dieses Ding an, dass wie, keine Ahnung, wir haben eine Marke wie Barbie und jetzt soll ein Film draus entstehen. Und das macht natürlich nicht immer so viel Sinn oder wird nicht immer so hochwertig umgesetzt, wie jetzt bei Barbie. Nee. Da geht es, glaube ich, um so ein Getränk, was sie
genau, das ist so ein Brause, sowas wie Capri-Sonne oder sowas, was hier, glaube ich, gar nicht zu haben. Und das ist irgendwie so ein lachendes Gesicht. Und daraus sollen sie halt einen zweieinhalbstündigen Blockbuster machen, der mindestens $1,5 Milliarden einspielen soll an den Kassen. Und er ist aber eigentlich ein Arthouse-Fan, der eigentlich Qualität machen möchte, aber hat überhaupt gar keinen Rückgrat. Und das ist ja auch das, was Seth Rogen so grandios spielen kann. Er ist ja wirklich so der All-American Petty Bourgeois schlechthin, der aber dann in diesem Fall halt einfach einer mit Macht ist, aber immer noch Leute über sich hat, die ein bisschen machtvoller sind als er und knickt gnadenlos immer, als ist er der super Opportunist, der vor
ist
jeder
der super Einknicker, ja.
Der vor jedem Widerwort von Leuten, die ein bisschen mehr Einfluss haben als er, sofort kuscht. Und es ist einerseits fürchterlich mit anzugucken, wie wenig Selbstwertgefühl er hat. Und wie sehr es in diesem Business eigentlich immer nur um Erfolg und um Geld geht. Und andererseits ist es hinreißend. Ich finde das vom Ensemble her, von Seth Rogen her, von allen Figuren, von den geschriebenen Geschichten, in jeder Staffel, in jeder Folge treten halt so Cameos auf. Das heißt, in der ersten gewinnt er ist ein bisschen viel gesagt, weiß ich nicht, er gewinnt halt Martin Scorsese.
Scorsese, ja.
Für diesen Bullshit-Film. Und der will aber irgendwie was ganz Deepes machen. Ja. Die wollen aber was ganz Undiebes machen und wie die miteinander kollabieren und dann Steve Buscemi tritt auf, Charlize Theron und sowas. Die kriegen halt alle ihre Cameos, treten da unter echt.
Spielen meistens bis auf Bryan Cranston, der sozusagen diesen Konzernchef spielt, spielen die meisten anderen Superpromis sich selbst. Das sind Schauspieler, berühmte Regisseure. Es gibt ja diese Folge, die ich auch unglaublich witzig fand, mit Ron Howard.
Ron Howard,
als besonders netter Mensch gilt, also auch, glaube ich, in Wirklichkeit, ne, der Regisseur von Beautiful Mind und vielen anderen berühmten Filmen, heißt es immer irgendwie so, Ron Howard, der ist so nett und da, jetzt gucken sie so einen Film von ihm und der ist auch erstmal, also Anthony Mackie spielt die Hauptrolle, die spielen halt beide auch in der Serienfolge mit und dann heißt es halt so, ja, das ist ja toll und so, super Action und so ein bisschen Retro, 70er Jahre und dann gibt es aber eine ganz, ganz lange Schlusssequenz, die wohl sehr, sehr arthausig ist und sehr, sehr, so ein bisschen so ein tränendrüsig und dann sagen sie, nee, also das geht gar nicht, der Film ist ja gut, aber diese letzte Dreiviertelstunde, das macht den Film, das haut den komplett aus der Kurve, das wird eine Katastrophe, der dauert deswegen 3 Stunden, da verlieren wir total viel Geld und jetzt heißt es, okay, Ron Howard kommt vorbei zu einem Meeting und wir müssen dem jetzt erzählen, dass das mit dem Ende nicht geht und wie sie immer wieder einknicken und auf welche Art und Weise Seth Rogen und seine Autoren das schreiben, es ist einfach grandios.
Es ist grandios gespielt, es ist fürchterlich anzugucken, also so diesen Menschen dabei zuzusehen, so, das ist wirklich sehr, sehr viel Fremdscham, aber die ist nicht so von hinten durch die, mit der Faust durchs Auge oder wie das heißt, also die ist halt sehr, sehr fein formuliert teilweise, die wird sehr, sehr klug gespielt, Seth Rogen kann sowas sehr gut spielen, also so dieses leicht windige. Und ich finde, es erinnert natürlich durch diese vielen Cameos, erinnert es an diese grandiose, legendäre Serie The Extras, wo es halt immer darum ging, also die Extras sind halt die Statistinnen und Nebenfiguren ohne viel Belang für die Serie. Und da ist es auch immer so, dass die werden in Großproduktionen begleitet und wir erleben da die echten SchauspielerInnen und die echten Regie- und Drehbuchmenschen, wie sie halt echte Filme drehen und dann wie sie interagieren und sowas. Es erinnert aber so von der Herangehensweise eigentlich mehr an The Franchise, was wir jetzt gerade hatten.
Genau, ähnliche Serie aus eher britischer Perspektive, kann man sagen. Ne? War das nicht eine britische Serie, The Franchise?
Ich
weiß es gar nicht.
Ich hätte jetzt gesagt Hollywood, so, aber er ist also dieser Deutsche, der von Daniel Brühl gespielt wird, ist eigentlich ein Arthouse-Filmer, der plötzlich Monumentalfilme drehen soll. So.
Also hatten wir hier vor einem halben Jahr oder so, ne? The Franchise.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich das ungefähr und es macht es wirklich hervorragend, finde ich. Ja. Es ist eine so funkensprühende Serie, die so viel Witz zwischen die einzelnen Interaktionen Aktionen legt und so viel Wortwitz, der nicht über eine Pointe kommt und so und so, aber auch einem das Gefühl der Erhabenheit gibt, weil man sieht, das sind diese reichen, mächtigen Leute, die unser Entertainment machen, die aber eigentlich allesamt echt ganz schön arme Würste sind. Auch der Bryan Cranston ist im Grunde genommen eine ganz schön arme Wurst, auch wenn er derjenige ist, auf den alle hören. Und das ist eine tolle Serie. Also ich bin da ganz dankbar, dass du sie reinpoppen lassen hast, weil wir hatten ursprünglich was anderes, was weggefallen ist, und das ist, so, ist eigentlich nur der Platzhalter. Aber es ist eine tolle Serie.
Ja, das ist eine Serie, über die man sprechen muss. Und wenn man das jetzt so vergleicht mit The Extras oder The Franchise, dann muss man sagen, das hat halt einfach hier nochmal eine andere Wucht. Okay, wir haben diesen typischen Seth Rogen-Humor. Seth Rogen und Evan Goldberg, dieses Duo, dieses Kreativduo, die haben ja schon 2007 den sehr berühmten Trash-Comedy-Film Superbad gemacht. Das ist, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Das ist so eine,
nee, ich weiß, aber
so junge Leute gehen los und feiern, und das gilt so ein bisschen. Ich habe, es gab den sehr schönen Ausdruck in der Zeit, schrieb Daniel Gerhardt, das wäre, also dieser Film Superbad wäre das Citizen Kane der Penis- und Saufwitze. Also sprich, das ist sozusagen, wenn man auf so ganz, ganz übel, Brachialhumor steht, so Peinlichkeitshumor, dann ist das sozusagen der Film, den man kennen muss. Ich habe den tatsächlich mal gesehen, der ist auch ziemlich grandios. Mhm. Seth Rogen spielt da, glaube ich, auch mit. Und der, also er ist einfach so ein Meister der Fremdscham und der Peinlichkeit, und das ist als großartig inszeniert. Aber im Vergleich zu den anderen Serien hat man hier einfach nochmal eine Wucht von Gaststars, die ist wirklich völlig absurd. Also du hast ja schon etliche erwähnt, die spielen sich da selbst. Und was ich aber auch sehr klug finde, es geht um, in jeder Folge geht es um irgendwie ein Problem oder ein Element des Filmemachens. Also diese Serie feiert auch dieses Filmemachen. Es gibt zum Beispiel diese zweite Folge One Shot. Da soll halt, wir hatten es ja gerade jetzt bei Adolescence, etwas, was in einer Kameraeinstellung gedreht wird. Und er kommt da vorbei und sagt, Sarah Polley spielt die Regisseurin, spielt sich selbst. Und er sagt, ja, ich bin auch ein Fan von der, ich will unbedingt mal bei den Dreharbeiten zugucken. Und sie macht halt diesen One Shot. Und er, also der Studioboss, Seth Rogen, ist halt dafür verantwortlich, dass ständig dieser One-Shot schief geht. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Oder diese Folge mit Ron Howard haben wir schon erwähnt. Was ich ganz toll fand, war auch diese Folge War, die von dem Krieg dieser beiden Chefs erzählt. Die wollen beide einen Low-Budget-Film drehen mit zwei unterschiedlich angesagten, coolen, jungen Regisseuren und wollen sich da, dann heißt aber, nein, wir können nur einen von diesen Filmen machen, und dann bekriegen die sich auf so eine ganz fiese Art, also das hat, kriegt dann schon so Beef-Charakter.
Ich habe noch nicht alles gesehen, interessant ist, dass es hier auch One-Shots sind, also ich weiß nicht, ob es sich durch die ganze Serie zieht, aber das sind die...
Die One-Shot-Folge ist ein One-Shot, genau, die anderen sind keine, aber was, sie haben so eine eigene Art zu filmen, und zwar in den Dialogszenen, in diesen Begegnungen, diesen Dialoggewittern, machen sie viel mit der Schwenkkamera, dass sie praktisch immer von links nach rechts reisen.
Okay, alles, was ich gesehen habe, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, da finden die einzelnen Szenen an den einzelnen Sets im One-Shot statt.
Genau, an einzelnen, ja, also Schauplatz, so. Und dann gibt es aber manchmal einen Schnitt, genau. Und sie sitzen dann im Auto.
Sowas
und,
kann passieren, genau. aber wenn sie sich irgendwie 10 Minuten lang durch ein Studio bewegen, dann bricht die Kamera nie ab, es gibt keine Schnitte, und das ist... anders noch als bei Adolescence ist es, hat es hier so einen intensiven Bezug zu dem Ort, an dem sie sich befinden, weil da das Film ist da zu Hause. Ja. So. Und da kommt es auch nicht raus. Es schmort so im eigenen Saft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Metaebene, die damit so gemeint sein könnte. Ich weiß nicht, ob es überinterpretiert ist, aber es passt total gut da rein, dieses schnittlose One-Shotten. Und das ist nochmal etwas, was diese Serie interessant macht und gleichzeitig auch immer wieder so zum Niederknien respektvoll, was die da, also respektabel, was die da auf die Beine stellen, weil genau. 10 Minuten am Stück zu drehen, alle Leute müssen textsicher sein, eine Wiederholung ist eine Katastrophe, das ist ganz schöne Arbeit, und da steckt sehr, sehr viel Kompetenz hinter.
Also diese Serie ist auf jeden Fall also auch so eine Hommage an Hollywood, an das alte Studiosystem oder an das alte Studio, die alten Studioproduktionen. Und es ist ja interessant, dass es eine Serie von Apple ist, die ganzen Streamer und neuen Medienkonzerne sind ja im Prinzip auch teilweise oder auch nicht nur teilweise, sind auch Totengräber von dem alten System. Aber Apple hat ja da bekannterweise wenig Probleme mit, sich da selbst auf die Schippe zu nehmen. Ich meine, Severance ist ja im Prinzip eine Serie über einen Großkonzern mit einem kultisch verehrten, verstorbenen, gotthaften Gründer und so. Ja. Ich glaube, das ist eine recht clevere Strategie. Es kam ja jetzt auch, glaube ich, raus, dass sie irgendwie 1 Milliarde pro Jahr mit ihren Serien Verlust machen. Das ist für Apple natürlich Spielgeld. Die können hier ihr Image aufbessern als Förderer der Kunst. Sie haben ja auch viele gute Serien. Aber es ist eigentlich eine Serie, die praktisch das alte Filmemachen feiert.
Ja.
Bei aller, und das halt besonders schön in der Kombination mit Seth Rogen, dessen komödiantische Idee immer darum kreist, dass man Menschen und meistens von ihm selbst gespielte Menschen in die maximal peinlichste Situation versetzt, die man sich überhaupt nur in seinem schlimmsten Albtraum vorstellen kann.
Ja.
Und das muss man aushalten können, darüber muss man lachen können, dann ist man bei Seth Rogen und seinen Sachen gut aufgehoben.
Ich kann das aushalten, ich werde die auch zu Ende gucken, ich finde das ganz toll.
Auch super unterhaltsam, eine tolle Serie auf jeden Fall.
Leichter zu Ende zu schauen, ist definitiv eingelocht. Mittlerweile läuft bereits bei Arte. Ich habe hier gerade technische Probleme.
Du schaffst sie aber auch selbst durch dein Krummgehampel.
Naja, aber ich muss mich
vielleicht
auch mal bewegen.
Vielleicht sollten wir doch mal mit dem Videopodcast anfangen.
Hier. eingelocht, 6x12 bis 15 Minuten läuft aktuell bei Arte TV, also ist online in der Mediathek zu sehen, also schneller geht's nicht und es ist schon Folge für Folge kurzweilig, es ist im Ganzen kurzweilig, es ist schnell weggeguckt und es ist trotzdem sehr nachhaltig, also er spielt auf einem Mini-Golfplatz in Frankreich, auf dem wir so ein knappes halbes Dutzend Spielpaarungen erleben, die wie sie auf 18 Bahnen sowas machen wie die Gesellschaft im Kleinen zu illustrieren, also buchstäblich im Kleinen. Es gibt da sowas wie das erste Date, es gibt einen Ehekrach, es gibt ein Bewerbungsgespräch, es gibt eine Nierenspende, die ausgespielt wird. Zwischen zwei Geschwistern. Es gibt prekär Beschäftigte, es gibt Sehbehinderte und zwischendrin immer die Managerin, die so ein bisschen lost ist in ihrem Leben. Und überall dient die Bahn so ein bisschen als Katalysator soziokultureller Konflikte, die hier so auf eine knappe Viertelstunde verdichtet werden. Und da sieht man zum Beispiel zu Beginn gleich zwei Finanzbeamte, also zwei verheiratete Finanzbeamte, die Tour de France de Minigolfe. Ich glaube, es ist nicht ganz klar. Ich glaube, sie beenden sie auf diesem Platz.
Ja, also es ist ihr letzter Platz.
Es ist ihr letzter Platz.
Und also ein Reporter ist dabei, der sagt so, wir machen einen Artikel über euch. Ihr habt euch, glaube ich, 1 oder 2 Sabbatjahre genommen, um alle 1500 Minigolfbahnen Frankreichs zu spielen als persönliches Projekt.
Genau, 1487 wird er korrigiert, als er 1500 sagt. Und es ist halt, natürlich erleben wir, sonst wäre es eine Minigolf-Serie, natürlich erleben wir nicht nur die Leute dabei, wie sie da irgendwie Bälle einlochen, sondern sie handeln beim Schlagen auf, neben und über der Bahn halt ihre persönlichen kleinen und großen Dramen und Katastrophen und Probleme und Sorgen auf. Und das ist, ich sag's gleich mal so in die Wertungsebene hinein. Ich finde das so bezaubernd, wie diese Serie das macht. Es ist richtig zauberhaft. Es ist eine richtig zauberhafte Serie, die es trotzdem schafft, deep zu sein. Wie fandst du sie?
Ich wollte erst mal sagen, die Serie heißt ja auf Deutsch Eingelocht und auf Französisch heißt sie Au fond du trou, was übersetzt heißt Am Boden des Lochs.
Ja.
stammt von Maxime Chameau, das ist der Regisseur und der Autor heißt Sylvain Gouverneur. Ich muss sagen, ich fand sie, das war ja dein Pick sozusagen für unsere heutige Podcast-Episode. Am Anfang dachte ich so, okay, hat die wirklich so viel Relevanz, dass man darüber irgendwie sprechen muss? Aber wenn man dann alles gesehen hat, ergibt sich doch irgendwie so eine Stimmung, so ein Bild, das schon irgendwie auch so anrührend ist bei aller Kürze, weil du hast es ja schon erwähnt, rund um diese Minigolfpartien werden im Prinzip kleine Lebensgeschichten erzählt. Und diese beiden Autoren, die schaffen das halt wirklich, dass diese Menschen und ihre Probleme in diesen kurzen Spielsequenzen lebendig werden. Also es ist ein charmanter Humor, der aber auch so ein bisschen eine traurige Note hat.
Auf jeden Fall tragikomisch. So.
Tragikomisch,
diese beiden, Chameau und Gouverneur, die haben das auch schon mal geübt. Die haben zusammen die Serie 18:30 Uhr gemacht. Also das sind wahrscheinlich Ich weiß, ich krieg's jetzt nicht hin, was 1830er Französisch heißt.
Das ist auch schwierig.
Und das ist, da geht es auch darum, um zwei Leute, die sich immer an der Bushaltestelle vor ihrem Büro treffen und dort, also man sieht sie beim Weg vom Büro zur Bushaltestelle und dann trennen sie sich wieder und reden halt über. Ich habe die nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen.
Also Miniaturen-Spezialisten.
Genau, sie sind Miniaturen, also so wie man so irgendwie das Maximum an dramaturgischer Tiefe mit dem Minimum an inszenatorischem Aufwand betreibt. Und es ist gar nicht so, dass das jetzt irgendwie so billo gefilmt ist. Man sieht ganz viele schöne Einstellungen. Es ist auch immer so, auf diesem Platz gibt es irgendwie so ganz viele Betontiere und die beobachten die Menschen, wie sie halt ihre Interaktionen ausspielen. Und manchmal zoomt die Kamera dann so von diesen Betontieren auf die Leute und das ist auch filmisch ganz kreativ gemacht. Ist also nicht, also es ist jetzt kein No-Budget-Projekt oder sowas, nur weil es auf dem Minigolfplatz spielt. Die SchauspielerInnen habe ich euch mal erspart, weil ich kannte keinen davon. Ja. Hab dann auch irgendwie gedacht, bevor ich die jetzt aufzähle, dann haspel ich mich nur schlechten Französisch. Aber es ist wirklich, ich finde diese Miniaturen, die halt das gesellschaftlich Große zuspitzen und eindampfen, finde ich eine ganz tolle Idee. Reiht sich natürlich ein in diese epische Folge von Serien oder Filmen, die versuchen genau das zu machen, wie wir es jetzt zuletzt ja zum Beispiel bei Marza Mon Amour in einem Waschsalon erlebt haben. Also die Filmbranche ist auf der Suche nach kreativen Sets, an denen man genau das machen kann, nämlich Gesellschaft zu erzählen. Und der Minigolfplatz ist meines Wissens nach noch unterrepräsentiert gewesen. Ich kann mich nicht an eine Serie erinnern, die das schon mal gemacht hätte.
Nee, also ich musste auch ganz viel darüber nachdenken, weil ich habe in meinem Leben immer wieder selbst gerne Minigolf gespielt.
Wer nicht?
Ich weiß noch so in meiner Abi-Zeit, da war ein Freund von mir, wir haben uns regelmäßig zum Minigolfspielen getroffen und die Bahn, auf der wir spielten, war eine Bundesliga-Bahn im Kreis Offenbach. Und jetzt gehe ich einmal pro Jahr, bin ich bei einer Firmenfeier eingeladen bei München. Und da wird auch auf einer Bundesliga-Bahn gespielt. Ich weiß nicht, so viele Bundesliga-Bahnen gibt es vielleicht nicht. Und da spielen wir dann auch meistens eine Runde Minigolf. Und interessant wird es dann immer, wenn die Bundesliga-Spieler vorbeikommen, was mir beim letzten Mal in München passiert ist, dass man praktisch da, man selber will ja dann nur Spaß haben. Und ich habe dann in so einer Dreiergruppe mit meiner 16-, 17-jährigen Tochter und noch der Tochter von einem Kollegen, die ja noch wirklich ein Kind ist, also von 8 oder 9-jähriges Kind, wir haben da zu dritt gespielt und auf einmal kommen von hinten dann diese Bundesliga-Profis, mit dir kann man daran erkennen, dass sie praktisch so Minigolf-Bags haben. Ne? So, also die haben nicht nur einen Schläger und einen Ball und Zettel dabei, sondern die haben dann so richtige Koffer dabei, wo sie verschiedene Schläger und Besen und sowas drin haben und so. Und tatsächlich hatte ich da eine Begegnung im letzten Sommer, wo dann der Profi dann die 8-Jährige angefangen hat zu kritisieren, was sie alles nicht machen darf und so, die Gott sei Dank sehr, sehr selbstbewusst war, wo ich dachte, nein, also was ist denn das für ein Arschgesicht hier, ne? Und also skurrile Leute kann man tatsächlich auch auf der Minigolfbahn treffen. Und die anderen, denen eigentlich alles scheißegal ist, man hat sich einfach nur zum Minigolfen getroffen, um sich zu unterhalten, die können auch sehr unterhaltsam sein, wenn sie dann auf einmal verzweifeln, wenn der Ball einfach nicht an dem Hindernis vorbei will oder so. Also Minigolf kann schon dazu beitragen, auch ziemlich interessante Gefühle herauszuarbeiten.
Und hat den Keim des Scheiterns selbst für Bundesliga-Pros in sich, weil hier gibt es auch eine Folge, wo ein Spieler, der ein Bewerbungsgespräch für seine Firma mit einer Bewerberin durchführt.
Das ist gleich die erste Folge, ja.
Ist es die erste?
Ja.
Okay.
Mit diesem dünnen Typen, ja. Der da diese Frau.
Okay, ich wusste es, vielleicht habe ich sie auch durcheinander geguckt. Ja, die bauen noch nicht aufeinander auf. Es gibt halt, die poppen, einzelne Figuren poppen immer mal wieder durch kleine Snippets durch.
In der letzten Folge treten noch mal fast alle Charaktere aus den vorhergesehenen Folgen.
Genau das, aber ich rate auch zur Aufmerksamkeit, wenn ihr euch das, wenn ihr euch alles anschaut, und das ist ja nicht so viel zu gucken. Es gibt immer wieder in den Folgen, wenn man aufmerksam zuschaut, passieren kleine Dinge, die in anderen Folgen die Hauptrolle spielen.
Ja.
Manchmal fliegt irgendwas durch die Gegend, was in einer Folge geworfen wird, manchmal huscht jemand durchs Bild, manchmal hält auch nur jemand den Kopf rein, manchmal hört man das Gebrüll aus einer anderen Folge, das ist sehr, sehr feinfühlig verzahnt.
Stimmt, das ist sehr kunstvoll, ja.
Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? dass dieser Mensch, der dieses Bewerbungsgespräch führt, ist so einer, der mit Handschuh spielt.
Genau,
und
der
so
hat mich komplett an diesen, an diese Begegnung in München erinnert.
Ja,
ein humorfreier, zwangsgestörter Freak.
Genau, und der erzählt auch was über die Gesellschaft, weil er eigentlich derjenige ist, der Regeln extrem befolgt, sie dann aber natürlich bei Gelegenheit auch wieder bricht und sowas, wenn es nicht in seinen Kram passt und sowas. Also erzählt was über Schichten, über Menschen, über Zugehörigkeiten und dechiffriert einfach so ein bisschen die Selbstoptimierungsgesellschaft, in der wir uns aktuell befinden, durch die vielen kleinen Geschichten der einzelnen Glieder in diesem Organismus. Ich kann das wirklich nur, also ich empfehle es durch und durch mit einer Tendenz zu 5 Sternen, weil ich jetzt auch gerade durch diese Konzentration auf 50, 60 Minuten, die es insgesamt nur dauert, und trotzdem abgeschlossene Folgen, die in sich schlüssig sind, hat, finde ich das spitze.
Ja, mir hat's auch, also jetzt im Nachhinein ich habe heute Morgen dann noch die drei letzten Folgen gesehen, finde ich auch wirklich total empfehlenswert. Mir ist da noch so eine Geschichte eingefallen, die mir auch ein Freund neulich am Telefon erzählt hat, der meinte, seine Schwester hätte sich irgendwie getrennt von ihrem Mann, den er sowieso immer für ein Arschloch gehalten hat, für ein großkotziges Arschloch. Und das Ganze ist wohl eskaliert, als herauskam, die haben wohl sehr viel Golf gespielt, kein Minigolf, sondern Golf, dass der Typ, also das Arschloch, der Mann seiner Schwester, hat beim Golf betrogen.
Ne?
Und das wurde dann, ließ dann immer irgendwann den Ball fallen, dann irgendwie so in der Nähe des Lochs. Und das hat wohl eine derartige Auswirkung, es war sozusagen der Katalysator dafür, dass ein kompletter Freundeskreis zusammengebrochen und eine Ehe dann sozusagen geschieden wurde.
Eine ganz eigene Spezies, die Golfer, ob Mini
oder
Maxi.
Obwohl ich ja glaube, dass Golf und Minigolf nochmal ein großer Unterschied ist. Wahrscheinlich, weil man Golf eher dann doch noch ernst nimmt und es so lange auch dauert, ein Spiel. Wir beide haben uns ja auch mal mit Golf beschäftigt. Und Minigolf ist halt so eine kleine Sache, wo man glaubt, das macht man nebenbei. Ach, guck mal, da ist eine Minigolfbahn. Wir gehen da nochmal schnell eine Runde spielen. Geht ja schnell.
Von wegen. Das wird hier auch noch, also
und
wird
deswegen
hier auch elaboriert.
Ist es irgendwie auch das subtilere Erzählen kann man wahrscheinlich, oder beiläufiger erzählen auf dem Minigolfplatz.
Also ihr werdet wahrscheinlich danach, auch wenn ihr es gesehen habt, sofort auf der Suche nach einem Minigolfplatz in eurer Nähe sein, die es halt immer noch in großer Zahl gibt.
Oder man spielt es nie mehr wieder.
Oder vielleicht spielt man es auch nie mehr wieder. Nee, ich habe eher Bock bekommen, das nochmal zu spielen. Ich habe auch immer Bock auf Minigolf eigentlich.
Sehr gut. Ah, vielleicht erklärt das auch ein bisschen deine große Affinität zu dieser Serie, dass du auch ein Minigolf-Fan bist, Jan.
Maybe.
Ja, das war's für heute mit auch eine noch der Fernsehpodcast. Unsere nächste Folge könnt ihr hören ab Freitag, dem 25. April. Und bis es soweit ist und ihr jetzt ausschaltet, wie immer die dringende Bitte, bitte macht's wirklich. Abonniert diesen Podcast auf eurem Podcast-Player und versucht uns bei der Station, wo ihr uns hört, Apple Podcast, Spotify oder sonst wo, eine Bewertung zu hinterlassen. Gerade diese Bewertungen sind halt sehr, sehr wichtig für uns, damit wir gefunden werden. Und nur wenn wir gefunden werden, kann dieser kleine Podcast auch ein bisschen größer werden, was stark in unserem Interesse wäre. Und das wäre fein. Ihr könnt uns auch folgen bei Facebook, bei Instagram und ihr könnt uns eine Mail schreiben an fernsehpodcast@web.de. Und damit entlassen wir euch in die Fernsehwelt und wünschen eine gute Zeit bis zum 25. April.
Schönen Frühling.
Macht's gut.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.